Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Gott lädt uns heute Morgen ein, Gottesdienst zu feiern, runterzukommen, anzukommen und mit ihm gemeinsam Zeit zu verbringen. Unterschiedliche Elemente wie Musik, gemeinsamer Gesang, die Predigt, das Gebet, ja, Gemeinschaft mit anderen Menschen hier und auch das Abendmahl wollen uns heute begleiten. Ich möchte dich heute Morgen ganz besonders ermutigen, das Element zu wählen, das in Anspruch zu nehmen, was deiner Seele heute Morgen gut tut und was dich näher an das liebende Vaterherz Gottes führt. Das Predigtthema von Rolf Zürus lautet: Wer darf dazugehören? Offene Gemeinde leben. Und der ausgewählte Predigttext stammt aus Lukas 9, Kapitel 9, Vers 49 und 50. Es wird um Andersartigkeit gehen innerhalb der Gemeinde, die irritieren kann, die verunsichern kann, aber die vielleicht auch manchmal verärgern kann. Der Begriff Andersartigkeit wird, glaube ich, gerade in den Medien sehr strapaziert, wenn nicht sogar vielleicht überstrapaziert. Und ich bin gespannt, was Rolf uns dazu sagen will. Nun wollen wir gemeinsam beginnen mit dem Lied »Herr, in deinem Namen sind wir hier«. Ja, trotz Herbstferien finden auch in dieser Woche in unserer Gemeinde Veranstaltungen statt. Ihr seht das hinten auf dem Gottesdienstmanuskript. Eine Sache möchte ich gerne noch mal besonders erwähnen, und zwar, das ist der Gottesdienst nächsten Sonntag, und zwar zusätzlich um 17 Uhr, der etwas andere Gottesdienst. Es wird um das Thema Sehnsüchte gehen. Das ist ein ganz besonderer Gottesdienst, weil ja dort auch Menschen eingeladen werden können, die ihr vielleicht im Blick habt, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, am Arbeitsplatz oder sonst wo auch, dass hier ganz besonders Menschen, die noch nicht so mit der Gemeinde vertraut sind, eingeladen werden können. Also Sonntag, 17 Uhr, der etwas andere Gottesdienst. Dann bitte ich Norbert Vogel nach vorne. Nö, mit der Familie. Aber ich kannte den Namen nicht. Ich gebe dir das mal, ja?
Mach das, ja. Egal. Anfang des letzten Jahres lernte ich hier im Gottesdienst Andrea und Friedrich Guillot kennen. Sie waren gerade nach vielen Jahren, nachdem sie in England gelebt haben, hier in Deutschland angekommen. Wir hatten direkt beim ersten Mal ein sehr nettes Gespräch. Ich habe ihnen von unserem Hauskreis erzählt und seitdem sind sie fester Bestandteil in unserem Hauskreis. Und insofern war es auch nicht verwunderlich, dass jetzt dann der nächste Schritt kam und kommt, nämlich die Gemeindeaufnahme. Wir hatten vor einigen Wochen, Arne und ich, ein sehr nettes Gespräch mit euch beiden. Ja, und ihr wollt euch jetzt der Gemeinde hier vorstellen.
Ja, Norbert sagte das gerade schon. Mein Name ist Friedrich Guillot. Der Vorname macht deutlich, ich bin Deutscher, auch wenn ich sehr lange im Ausland war. Ich fühle mich auch ein bisschen wie Neudeutscher. Da wir das Land verlassen haben, kurz bevor die Mauer fiel. Wir haben einige Monate in Brasilien verbracht. Das war allerdings schon deutlich vor der Zeit, 86, mit dem Hintergedanken, dass wir eventuell mal für längere Zeit, war nicht so lange vorgesehen, ins Ausland gingen. Und weil uns das in Brasilien sehr gut gefallen hatte, wo ich etwas Ausbildung betrieben habe und Andrea im Krankenhaus gearbeitet hat, sind wir dann nach unseren ersten Berufserfahrungen in Deutschland für längere Zeit ins Ausland gegangen. Da kann Andrea vielleicht mal ein bisschen zu erzählen.
Ja, also 1989 sind wir mit Miserior nach Liberia gegangen und da, während wir da waren, brach da gerade der Bürgerkrieg aus, aber die Kirche, die katholische Kirche hatte uns gebeten, doch in dem einzig funktionierenden Krankenhaus weiter oder dort mitzuarbeiten. Und da waren wir also dann 6 Jahre lang in Liberia, wo auch Gott uns gut bewahrt hat und wir sicher gelernt haben, ihn in jeder Situation zu vertrauen. Also wir sind auch mehrfach ausgeflogen worden wegen Bombardierungen und solche Sachen. Also da war schon manchmal richtiger Bürgerkrieg. Und dann sind wir eben zurückgekommen nach Europa und dann wollte ich halt eine Weiterbildung in Mikrobiologie machen. Ich bin also Allgemeinärztin und habe in Liberia auch als Allgemeinärztin, aber auch vorwiegend im Labor gearbeitet und wollte dann eben eine Weiterbildung in Mikrobiologie machen. Da haben wir dann, sind wir dann nach London gegangen und ich war dann in der School of Tropical Medicine, habe noch Mikrobiologie studiert und habe dann noch meine Weiterbildung in Mikrobiologie in England gemacht. Und das hat uns dann 20 Jahre in England gelassen und unser Sohn, ja, ist inzwischen den haben wir mit nach Liberia genommen. Der war da gerade geboren und jetzt ist er inzwischen 23 und lebt noch in England.
Ja, und jetzt seid ihr hier in der Gemeinde und ihr wollt Mitglied werden. Sagt doch noch mal kurz, warum ihr hier Mitglied werden wollt.
Also gibt es eigentlich zwei Gründe. Einer ist, dass wir die Freie Evangelische Gemeinde seit unserer Jugend schon sehr gut kennen. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ist ja ein gutes Anbahnungsinstitut, die Freie Evangelische Gemeinde.
In Solingen war das.
In Solingen, genau. Und als wir dann nach Dortmund kamen, haben wir uns nach einer Freien Evangelischen Gemeinde umgesehen. Für mich war der erste Eindruck hier, dass ich mich wirklich direkt wieder wie zu Hause fühlte. Und das auch mit dem englischen Hintergrund, da mir sehr vieles aus der anglikanischen Kirche, wo wir jahrelang auch aktiv waren, bekannt vorkam. Der erste Tag, als wir hier waren, da lief ein Film, der war auf Englisch mit deutschen Untertiteln oder man konnte wählen, ob englischer oder deutscher Text. Ja, der lief halt in Englisch und auf einmal fing die Gemeinde an, zuerst zu lächeln, dann zu lachen. Und ich wusste nicht, warum, weil das in Englisch lief. Aber mir war das eben so vertraut. Und auch die Musik, die hier gespielt wird, die erinnert mich sehr an die anglikanische Gemeinde. Also von daher fühle ich mich da sehr zu Hause. Und ich habe eben jetzt auch die Erfahrung gemacht mit Mitgliedern aus dem Hauskreis, dass hier der Glaube sehr aktiv und praktisch ausgelebt wird. Habe mich da auch ein bisschen einbringen können, bevor ich jetzt wieder ins Berufsleben eingestiegen bin, sozusagen, dass ich im Stern teilweise mitarbeiten konnte oder im Verein zur Unterstützung Osteuropas und eben auch in der Villa Löwenherz gelegentlich. Das liegt mir sehr am Herzen und ich erfahre die Unterstützung im Hauskreis, auch hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so zittere. damit ich das, was ich in meinem Glaubensleben habe, nicht wieder verliere, da habe ich die entsprechende Unterstützung und deswegen fühle ich mich hier sehr wohl und möchte das weiter vertiefen.
Ja, zu der gleichen Frage. Wie gesagt, wir kommen aus der Freien Evangelischen Gemeinde. Gott hat uns ein bisschen auch so durch die anderen Kirchen geführt. Katholiken waren wir natürlich in Afrika sehr liiert mit. Aber die muss sagen, in Afrika hat die katholische Kirche sehr, hat uns gut gefallen. In England haben wir Baptisten, Anglikaner kennengelernt. Aber ich muss sagen, so als wir nach Deutschland kommen, ich finde, in der Freien Evangelischen Gemeinde habe ich meine geistliche Heimat noch. Und ich finde auch hier, was hier gemacht wird in der Gemeinde, ist eigentlich das, was ich suche. Ein Glaube, der gelebt wird und auch ein Glaube, der Gott was zutraut, dass man sein Leben mit Gott und führt und sich auf Gott dabei verlässt.
Ja, prima. Ja, Andrea und Friedrich, ich glaube, so ein bisschen rübergekommen, sind auch sehr offene Leute. Sie freuen sich sehr auf Kontakt mit euch. Sprecht sie an. Selber auch schon Gastfreundschaft bei euch erlebt. Das war auch immer ganz prima. Und insofern ganz herzliches Willkommen. Und dann bei der nächsten Gelegenheit, wahrscheinlich beim nächsten Abendmahl, also nicht heute, werden wir euch dann sehr gerne in die Gemeinde aufnehmen. Dankeschön.
Ja, zwei warten noch auf die Aufnahme in die Gemeinde und Rolf möchte jetzt zwei Menschen vorstellen, die heute aufgenommen werden in diese Gemeinde.
Ja, ich bitte mal, dass du, Ayers, Karl nach vorne kommst und die Michelle. Die möge bitte auch mal da ist. Super.
Brauchst du einen?
Ja, wunderbar. Kommt einfach mal. Ihr habt euch schon vorgestellt. Kommt einfach mal hier so in die Mitte, bitte. Ihr habt euch schon vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass wir euch heute aufnehmen können, weil das einfach eine lange Vorgeschichte hat. Ihr habt die Gemeinde hier, Freie Evangelische Gemeinde, in Dortmund-Körne kennengelernt. Ihr habt aber nicht nur Gemeinde kennengelernt, sondern ihr habt auch Jesus kennengelernt. Ihr seid zum Glauben an Jesus gekommen und heute steht hier, wir haben euch getauft, beide in diesem Jahr und heute wollen wir euch in die Gemeinde aufnehmen. Wir haben Aufnahmegespräche mit euch geführt, ihr habt euch vorgestellt, so wie eben Friedrich und Andrea und jetzt ist es soweit, dass wir sagen, herzlich willkommen, sagen wir natürlich vorher auch schon, aber dass wir das einfach mal so offiziell festmachen. Ich freue mich da sehr drüber und ich möchte gerne für euch beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke für Ayers und danke für Michelle. Danke, dass du ihnen begegnet bist, dass sie deine Wirklichkeit erfahren haben und dass sie an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, Jesus, dass sie mit dir ihr Leben führen wollen und sich ganz auf dich verlassen wollen, dir vertrauen wollen mit allem, was in ihrem Leben ist. Und Jesus, jetzt sind sie auch hier und wollen das festmachen, dass sie zu uns gehören, dass sie Teil unserer Gemeinde sind. Jesus, danke dafür. Und ich bitte dich, dass du unseren gemeinsamen Weg in der Gemeinde segnest und dass wir für Michelle und für Ayers eine Gemeinschaft sind, die sie stützt, nicht nur in ihrem Glauben, sondern auch in dem, was sie sonst so bewegt, dass sie hier Rückhalt finden. Ich bitte dich aber auch, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, den sie mitgestalten können, mit ihren Gaben und Fähigkeiten, dass wir das als Geschenk erleben, wirklich, dass du sie zu uns hineingestellt hast in unsere Runde. Und Jesus, danke, dass das auch schon so ist an vielen Stellen. Jesus, so freuen wir dich und bitten dich, dass du deine Hand segnend hältst über unserem gemeinsamen Weg jetzt. Amen. Und Michelle, Wir haben für dich nochmal das Bibelwort, was wir auch für die Taufe hatten, ausgewählt. Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Finde ich, ist ein super Wort, was über diesem gemeinsamen Weg in der Gemeinde steht. Bitte schön. Und Ayas, für dich habe ich ein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 17 ausgesucht. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Lieber Ayas, das ist die Grundlage, auf der wir Gemeinde leben. Und es ist toll, dass du dazugehörst. Herzlich willkommen. Michelle, herzlich willkommen. Bitte schön. Ach so, und das ist hier unser Willkommenspaket für euch. Bitte schön.
Ja, wenn ihr euch umguckt in der Gemeinde, mal links, rechts, vorne, hinten, ihr guckt in ganz verschiedene Gesichter, auch Hautfarben. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Spannende auch an unserer Gemeinde, dass sie so bunt und so vielfältig ist. Aber Buntheit und Vielfältigkeit hat auch gewisse Herausforderungen. Und jetzt bin ich mal ganz spontan. Ich bräuchte mal jemanden, der Englisch, Französisch und oder Arabisch spricht. Also Andrea habe ich gerade gehört, dass sie gut Englisch spricht, die mir einen Satz übersetzen. Und zwar geht es darum, dass wir denjenigen, die neu in dieser Gemeinde sind, aber eben nicht der deutschen Sprache so mächtig sind, Übersetzungen anbieten wollen. Parallel, eben wenn jetzt hier Rolf zum Beispiel heute predigt, dass wir das anbieten wollen. Und wir suchen solche Leute, die das tun für andere, die eben dieses benötigen. Und diesen Satz müsste ich einmal in Englisch, Französisch oder Arabisch haben. Wer wäre jetzt spontan bereit, denjenigen, die hier sitzen, das vielleicht einmal kurz zu übersetzen? Na, wer macht Abitur in Französisch nächstes Jahr? Keiner, okay. Okay. Einfach vielleicht heute in Englisch und dann machen wir das die nächsten Sonntage immer wieder, dass wir dann den Leuten das sagen. Achso, ich gebe dir ein Mikro, ja? Wunderbar. Vielleicht den Satz, bist du neu hier?
Are you here for the first time? Are you new here in this church?
Ja. Benötigst du Hilfe bei Übersetzungen im Gottesdienst?
Do you need translation during the service?
Dann haben wir vorne am Infopoint eine Liste.
So we have a list at the Infopoint at the entrance.
Dort kannst du deinen Namen eintragen und auch die Sprache, die du benötigst.
There you can write your name and the language you want to translation.
So hört sich das an, wenn man dann Abitur gemacht hat.
Maybe there are just people who are speaking English, but it's not their native language. Mm. So if you have, you would prefer to have translation in French or maybe Arabic, so then write it also. Whatever you want, we will try our best.
Yeah.
So that you will be really blessed from the Sunday service.
Yeah. Thank you very much. Ja, ich würde ganz gerne mit uns beten und ich möchte euch dazu bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, mein Gott und mein Herr, danke für diesen Sonntag. Danke, dass wir dich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, anbeten dürfen. Danke aber auch, dass wir wissen dürfen, dass du kein ferner, unnahbarer Gott bist, sondern dass wir zu dir kommen dürfen, da wo wir gerade stehen. Und mit dem, was uns gerade beschäftigt. Danke, großer Gott, dass wir in unserer Beziehung zu dir weiter wachsen dürfen. Du kennst unsere Ängste und Verunsicherungen vor neuen, unbekannten Wegen oder auch vor Veränderungen. Vater, wir denken an die Menschen, denen es nicht so gut geht, hier in unserer Stadt, in unserem Land und in so vielen Teilen der Erde. Sei bei den kranken und alten Menschen in unserer Gemeinde. Segne und behüte auch unsere Missionspaten. Segne unsere Kinder und Jugendlichen. Wir können sie nicht vor allen Dingen beschützen, aber wir können sie in deine Hände legen mit der Gewissheit, dass du sie nicht aus deinen Augen lässt. Rüste Eltern, Lehrer und Mitarbeiter mit Fantasie und Liebe aus, auch in Situationen, in denen es oft besonders schwer fällt. Vater, und ganz besonders bitten wir dich für unsere Regierung. Gib den Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik Weisheit für Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Bewahre vor Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen. Erhalte uns den Frieden in unserem Land. Danke auch für unsere Gemeinde. Danke, dass sie wächst und Menschen sich als neue Mitglieder in die Gemeinde aufnehmen lassen. Wir wünschen uns sehr, dass sie hier ankommen und sich zu Hause fühlen, dich persönlich weiter erleben und in ihrem Glauben wachsen. Danke, dass deine Gemeinde durch jeden Einzelnen lebt und bunter wird. Amen. Ja, wir singen noch einmal und dabei sammeln wir die Kollekte ein, die für die Belange unserer Gemeinde bestimmt ist.
So. Wunderbar. Guten Morgen. Wer darf dazugehören? Eine kuriose Begebenheit mit tieferer Bedeutung. Der Predigtext für heute steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, und ist relativ kurz. Er umfasst zwei Verse, Vers 49 und 50, und ich lese ihn uns vor. Darauf sagte Johannes zu Jesus: Herr, wir haben einen Mann gesehen, der hat deinen Namen dazu benutzt, böse Geister auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich dir nicht anschließt, so wie wir. Lasst ihn doch, sagte Jesus, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Das ist ja schon irgendwie kurios, das ist eigenartig, was hier passiert. Johannes, einer der tonangebenden Jünger, einer aus dem engsten Zirkel um Jesus, einer von den dreien, die zusammen mit Jesus auf dem Berg waren, wo sie gemeinsam hörten, wie Gott zu ihnen sprach. Dieser Johannes kommt also zu Jesus und erzählt ihm: Du, wir haben da einen Menschen gesehen, der andere von bösen Geistern geheilt, sie von Dämonen befreit hat, indem er deinen Namen angerufen hat. Eine kleine Anmerkung dazu: Ich habe in meiner letzten Predigt schon erwähnt, was im Matthäus-Evangelium über die Auswirkung von bösen Geistern zu lesen ist. Zum Beispiel, dass Menschen hochgradig aggressives Verhalten zeigen, dass auch andere gefährdet, dass sie Kontrolle verlieren, schwere selbstverletzendes Verhalten, epileptische Anfälle, völliger Sprachverlust, Lähmungen und anderes. Und jetzt will ich überhaupt nicht sagen, dass alle diese Symptome dämonischen Ursprungs sein müssten, aber ich möchte, dass wir verstehen, worum es in diesem Text geht. So, und da ist jetzt dieser Mann, wir würden heute sagen, so eine Art Geistheiler, jemand, der versucht, Kranken mit esoterischen und okkulten Praktiken zu helfen. Und er tut das, indem er den Namen von Jesus als Beschwörungsformel verwendet. Und Johannes sagt: Wir haben versucht, ihn daran zu hindern. Wir haben ihm gesagt: Das geht nicht. Das darfst du nicht tun. Warum? Weil er nicht zu uns gehört, weil er dir, Jesus, nicht so nachfolgt wie wir. Und auch hier wieder eine kleine Anmerkung: Jesus hatte sich ja 12 Apostel berufen, die immer mit ihm unterwegs waren, die ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm hatten, die er in besonderer Weise gefördert und ausgebildet hatte und die er dann auch ausgesandt hatte, denen er in besonderer Weise etwas von seiner Kraft und Vollmacht gegeben hatte, ebenfalls wie er böse Geister auszutreiben, Krankheiten zu heilen und wie Jesus zu predigen. Und Johannes sagt jetzt, mit anderen Worten: Diese zwielichte Gestalt, dieser in Okkultismus verstrickte Mann, der missbraucht deinen Namen, Jesus. Der kennt dich nicht so, wie wir dich kennen. Der weiß weder, wer du bist, und wir wissen das, noch weiß er, was du willst, und wir wissen das auch. Und er will auch überhaupt nicht zu uns, deinen Jüngern, gehören. Aber er tut das Gleiche wie wir. Und das geht einfach nicht. Wir haben alles daran gesetzt, ihn daran zu hindern, ihm das zu untersagen und zu verbieten. Also, ich kann gut nachvollziehen, was Johannes da sagt. Das ist doch wirklich eine schräge Nummer mit diesem Mann, der mit übernatürlichen Kräften hantiert und dabei nicht davor zurückschreckt, den Namen von Jesus quasi als magische Formel zu missbrauchen. Und was sagt Jesus? Lasst ihn doch. Hindert ihn nicht. Verbietet es ihm nicht. Behindert ihn nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes an der Stelle gedacht hat: Moment mal, Jesus, bist du da nicht zu locker? Wenn du etwas bewegen und verändern willst, dann musst du doch die Kontrolle über das behalten, was in deinem Namen geschieht. Nachher verwechseln dich die Leute und das, was du tust und lehrst, mit dem, was dieser Mann tut. Nachher fangen die Leute noch an, ihm nachzufolgen und nicht mehr dir. Das geht doch nicht. Jesus, warum sagst du, lass ihn doch? Und Jesus redet weiter und beantwortet damit diese gar nicht ausgesprochene Frage des Johannes: Wer nicht gegen euch ist, sagt Jesus, der ist für euch. Mit anderen Worten, auch wenn ich diesen Mann nicht wie euch ausgesandt habe, wenn er euch nicht angreift, wenn er sich nicht gegen euch stellt, dann ist er auf eurer Seite. Er ist für euch. Auch wenn er nicht so wie ihr mir nachfolgt, er gehört in einem weiteren Sinne doch zu euch. Das ist doch schon eigenartig, oder? Hat nicht Jesus an anderer Stelle gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit Sammeln hilft, der zerstreut? Ist das nicht ein Widerspruch? Je länger ich mich mit diesem Predigttext beschäftigt habe, desto mehr entdecke ich, dass diese kurze, merkwürdige Begebenheit etwas von grundlegender Bedeutung für uns als Gemeinde aussagt. Für Gemeinde, christliche Gemeinde zu allen Zeiten und an allen Orten. Hier wird nämlich deutlich, dass wir uns als Gemeinde in einem Spannungsfeld befinden. Und ich möchte die beiden Pole des Spannungsfelds mal so beschreiben: geschlossene Runde auf der einen Seite, auf der anderen Seite offene Bewegung. Das will ich ein bisschen erklären. Jesus befand sich ja damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Wanderprediger. Er zog große Menschenmengen an, er hielt bewegende Reden, er vollbrachte erstaunliche Wunder und dann sandte er seine Jünger aus, genau das Gleiche wie er auch zu tun. Das war Multiplikation, also wirklich, da verbreitete sich das, was er tat. Jesus hat nicht nur seine 12 Apostel gehabt, es gab auch einen weiteren Kreis von Jüngern. In dem Lukas-Evangelium ist die Rede von einer größeren Gruppe von Frauen, die ihn auf seinen Reisen begleitete. Und dann an anderer Stelle ist die Rede von 70 Jüngern, ein Kreis von 70 Jüngern über die 12 hinaus, die mit ihm unterwegs waren und die er ebenfalls wie die 12 ausgesandt hatte. Und selbst über das hinaus, weit darüber hinaus, ohne soziale Netzwerke, Internet und Smartphone, hat Jesus in kurzer Zeit viele Tausende von Menschen bewegt. Das war eine richtige Bewegung, eine Jesus-Bewegung. Jesus wusste das und er hieß es gut. Und da kamen dann Leute zu ihm, die lange nicht so weit waren in ihrem geistlichen Verständnis wie die 12 Apostel. Aber sie wollten auch dabei sein. Sie wollten auch etwas von Jesus empfangen. Und mit dem, was sie von Jesus verstanden und empfangen hatten, wollten sie mitmachen. So auch dieser Mann, von dem im Predigttext heute die Rede ist. Er heilte ganz offensichtlich Menschen im Namen von Jesus. Die Kraft Gottes, die durch Jesus gekommen war, wirkte auch bei diesem Mann, durch diesen Mann. Und jetzt passierte bei dieser Jesus-Bewegung damals Folgendes. Jesus, er will, dass diese Bewegung, die sich um ihn bildet, an den Rändern offen ist. Er will sich selbst für die Menschen an den Rändern seiner Bewegung offen halten. Aber seine Jünger wollten eine Jesus-Bewegung mit klaren Grenzen, eine geschlossene Gruppe. Und deswegen hinderten sie diesen Mann. Und ganz ähnlich war es auch in bei einer anderen Gelegenheit. Da kamen Leute und brachten ihre kleinen Kinder zu Jesus, damit er sie berührte und segnete. Und da wurden die Jünger richtig rigoros. Man kann das in Lukas 18, Vers 16 und folgende und auch in den parallelen Stellen im Markus- und Matthäus-Evangelium nachlesen. Da ist die Rede davon, dass die Jünger die Leute anfuhren, richtig unfreundlich, aggressiv, und sie wollten sie wegschicken. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Jesus, er wollte und er will, dass Menschen einen freien Zugang zu ihm behalten, auch wenn sie ihn noch nicht richtig verstanden haben. Und das, was damals war, das ist genau die Dynamik und das Spannungsfeld, in dem sich jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, heute befindet.
in der sich jede christliche Gruppe, jeder Hauskreis und auch jeder Christ persönlich befindet. Je länger wir als Christen unterwegs sind, je länger wir mit Jesus zu tun haben, umso vertrauter wird für uns der Umgang mit anderen Christen für uns. Und desto klarer werden für uns die Werte und Maßstäbe, die uns durch unseren Glauben an Jesus wichtig geworden sind. Aber desto fremder wird uns auch der Umgang mit Menschen, die ohne Christus leben. Wir spüren da einen großen Abstand. Und desto problematischer empfinden wir auch den Lebensstil und das Verhalten von Menschen, die unsere Werte und Maßstäbe nicht teilen. Das ist etwas sehr Natürliches, etwas Menschliches. Das gab es damals schon bei den ersten Jüngern von Jesus und das ist heute nicht anders. Ich selber habe das für mich erlebt. Ich kam zum Glauben und die Anzahl von Kontakten, die ich hatte mit Menschen, die nicht als Christen unterwegs waren, nahm Jahr für Jahr drastisch ab. Weil ich immer mehr eintauchte in christliche Gemeinschaft. Und es war für mich dann ein Prozess, das ganz neu zu lernen, wie gehe ich eigentlich um mit Menschen? Wie rede ich eigentlich zu Menschen, die nicht als Christen unterwegs sind? In einer Gemeinde war ich es gewohnt, konnte ich mich vorne hinstellen. Und dann habe ich Musik gemacht mit Leuten in Clubs, in Kneipen, in Berlin, so als Alternative, Freizeitsport sozusagen. Und dann stand ich da und sollte ein Lied ansagen. Das war mir total peinlich. Ich sagte, was soll ich denn hier sagen? In der Gemeinde wusste ich, wie ich zu reden habe. Aber da war es mir völlig fremd. Das Ergebnis ist, wir gehen auf Abstand zu Menschen, die anders sind als wir. Wir geraten in Abstand zu Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Und bitte, versteht mich nicht falsch, es handelt sich um Pole. Ich behaupte das nicht jetzt in einem absoluten Sinn, aber es ist eine Tendenz, eine Richtung. Und die Tendenz ist, dass unsere Gemeinde zu einem Rückzugsort wird, zu einem Ort, wo wir Sicherheit und Geborgenheit finden vor einer anderen, uns zunehmend fremd werdenden Welt. Und Gemeinde wird dann zu einem Ort, wo es zunehmend um uns als Christen geht. Die Angebote, die wir haben, unsere Gottesdienste sind auf unsere Bedürfnisse, unsere Befindlichkeiten zugeschnitten, unsere Hauskreise auch. Es gibt in jeder Gemeinde, in jeder christlichen Gemeinde eine starke Tendenz, die Kräfte nach innen zu bündeln. Von der Physik her sagt man zentripetale Kräfte, also dass alles einen Zug hat in die Gemeinde hinein. Wir gucken, wie machen wir ein gutes Gemeindeleben in unserer Gemeinde. Und dann wird Gemeinde auch schnell zu einer Wertegemeinschaft und wir sind als Gemeinde auf dem Weg, eine geschlossene Gruppe zu werden. Und so hindern wir Leute daran, zu Jesus zu kommen, Schritte auf ihrer geistlichen Reise zu tun. Oft geschieht das einfach dadurch, dass wir nicht wirklich Raum für Menschen haben, die nicht als Christen unterwegs sind, dass wir keine Angebote für sie haben. Das sind die zentripetalen Kräfte. Auf der anderen Seite ist Gemeinde aber auch der Ort, wo Jesus lebt. Er ist das Haupt unserer Gemeinde. Er lebt in unserer Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. So steht das im Epheserbrief Kapitel 2 am Ende. Und Jesus, der unter uns lebt, will keine geschlossene Gruppe, sondern eine Bewegung mit klarer Mitte und offenen Rändern, eine offene Gemeinde. Jesus sagt damals wie heute, hindert sie nicht, wehrt ihnen nicht, lasst sie zu mir kommen. Jesus, er ist die zentrifugale Kraft unserer Gemeinde. Er ist derjenige, der unsere Energie und Kraft auf diejenigen Menschen bündelt, die noch nicht zu uns gehören. Und wenn wir Gemeinde leben und wenn wir Christsein leben, dann sind wir immer zwischen diesen beiden Kräften hin und her gezogen. Zwischen der zentrifugalen Christuskraft, die uns nach außen bringt, von der Mitte nach außen, und zwischen der zentripetalen Kraft, der Kraft, die uns nach innen zieht, unserer eigenen Gemeindekultur. Und die spannende Frage, über die ich jetzt am Schluss meiner Predigt nachdenken möchte, wie können wir in unserer Gemeinde in diesem Spannungsfeld so leben, dass wir eine offene
Jesusgemeinschaft, eine offene Jesusbewegung bleiben. Der erste Gedanke, den ich hier hochhalten möchte, ist, wir brauchen immer wieder den Bezug zur klaren Mitte. Jesus ist unsere klare Mitte. Je klarer Jesus im Mittelpunkt unserer Gottesdienste und Hauskreise steht, umso mehr ist Raum für die Kräfte, dass unsere Kräfte auch sich nach außen bündeln. Und umgekehrt, je mehr wir mit unseren Bedürfnissen und Befindlichkeiten im Mittelpunkt stehen, desto mehr überwiegt auch die Kraft nach innen. Also wir brauchen eine Jesus-Fokussierung. Das hat mit Beten zu tun, mit Hören auf Jesus zu tun, das hat mit Bibellesen zu tun, aber es geht um mehr als diese praktischen geistlichen Disziplinen. Es geht um ein Jesus-Bewusstsein. Mit Jesus leben im Alltag, in dem Wissen, egal was geschieht, Jesus ist dabei und ich brauche ihn. Ich möchte dann nochmal erinnern an das, was Jesus in Lukas 11, Vers 23 gesagt hat. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Da wird etwas von dieser klaren Mitte auch deutlich. Das bedeutet dann für uns, wir können und wollen eine offene Gemeinde sein für alle Menschen, die auf ihrer geistlichen Reise sich auf Jesus zubewegen wollen. Jesus, er ist das Kriterium für unsere Offenheit. An ihm entscheidet sich, ob ein Mensch bei uns Platz findet oder nicht. Wenn das so ist, dann heißt das aber auch, wir müssen mit zweierlei Maß messen. Ist doch ganz interessant, Jesus hat in unserer Begebenheit, im Predigttext, vor diesem Geistheiler, diesem Mann, der auf komische Art und Weise Menschen heilte, er hat in diesem Mann keinen Irrlehrer gesehen, sondern das tut er an anderer Stelle ja sehr wohl. Also Jesus hat ja zum Beispiel die Pharisäer als Irrlehrer gebrandmarkt und scharfe Reden gegen sie geführt. Aber hier in diesem Mann hat Jesus offensichtlich jemand gesehen, der sich auf seiner geistlichen Reise auf ihn zubewegt. Was könnte das für uns bedeuten? Ein praktisches Beispiel. Wenn jemand im Ehebruch lebt, dann ist das an und für sich genommen kein Ausschlusskriterium dafür, dass er mit der Jesusbewegung mitläuft, auch dass er mit unserer Gemeinde mitläuft. Die Frage ist vielmehr, bewegt er sich auf Jesus zu oder von ihm weg? Wenn er sich auf Christus zubewegt, dann gilt das, was Jesus auch zu diesem Mann gesagt hat, wehrt ihn nicht. Hindert ihn nicht, dann heißen wir ihn willkommen, dann begleiten wir ihn. Wenn er sich aber von Jesus wegbewegt, wenn er gegen Christus ist, dann werden wir das auch nachvollziehen müssen. Dann wird es irgendwo auch zu einem Schnitt kommen. Das ist eine seelsorgerliche Frage. Aber merken wir müssen schauen, in welche Richtung bewegt sich ein Mensch. Das hat Jesus auch getan. Er hat nicht gesagt, dieser Mann macht komische Sachen, das geht nicht, cut, weg mit ihm. Das wollten seine Jünger tun. Aber nicht Jesus. Ein zweiter Punkt neben dieser klaren Mitte ist Willkommenskultur. Das ist auch ein viel strapaziertes Wort, was Vita Wea das gesagt hat. Aber ich habe keinen besseren Begriff gefunden. Jesus sagte ja, lasst ihn doch, hindert ihn nicht. Und wenn wir uns den Zusammenhang dieser zwei Verse anschauen, wird deutlich, dass es um mehr geht, als nur darum, etwas sein zu lassen. Denn im Zusammenhang wird deutlich, dass der Evangelist Lukas diese kurze Begebenheit unmittelbar mit der vorhergehenden verbindet. Und dort passierte Folgendes, die Jünger fragten sich, wer ist der Größte von uns? Und Jesus nahm ein kleines Kind, stellte es neben sich und sagte, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, wer unter euch der Allergeringste ist, der ist groß. Da könnte man auch eine eigene Predigt drüber halten. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen auslegen, aber im Ergebnis macht Jesus deutlich, wenn wir kleine, geringe, verachtete Menschen aufnehmen, willkommen heißen, dann sind wir groß in Gottes Perspektive. Es ging und geht Jesus um eine Willkommenskultur, um die Bereitschaft, Menschen auf- und anzunehmen und ihnen zu dienen, die nach unseren Maßstäben nicht toll sind und die nicht zu uns gehören unbedingt. Es geht darum, dass wir bei unseren Gemeindeprogrammen, unseren Angeboten, unseren Predigten, unseren Aktivitäten als Gemeinde auch die Menschen im Blick haben, die noch nicht zu uns gehören. Und aus diesem Begebenheit vorher mit dem Rivalität der Jünger, mit dem Wettkampf, wer ist der Größte unter uns, da wird ein anderes Spannungsfeld deutlich, was dem entspricht, was wir vorhin gesehen haben zwischen offener Jesusbewegung und geschlossener Gruppe, nämlich das Spannungsfeld von Willkommenskultur und Rivalität untereinander. Das hängt zusammen. Und Jesus möchte seine Jünger und er möchte uns herausholen aus dem, dass wir mit uns beschäftigt sind, mit uns nur rangeln und streiten. Und er möchte uns den Blick weiten für die Menschen, die noch nicht bei uns sind. Und das ist auch mein letzter praktischer Schritt. Der leere Stuhl, ich habe das mal nachgeschaut, also in unterschiedlichsten Gemeindeformen und Gruppen, sei es katholisch, evangelisch, pietistisch, freikirchlich, ist der leere Stuhl ein Symbol dafür, dass eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Kirche oder eine Gemeinde offen sein will. Dass sie sich bewusst ist, da gibt es noch Menschen nach Gottes Willen, die sollen zu uns kommen, die sind aber noch nicht da. Und für sie gestalten wir auch Gemeinde. Wir leben unsere Gemeinde auch für Menschen, die noch nicht da sind. Wir sind als Gemeinde, als Gemeindeleitung an diesem Thema offene Gemeinde dran. Wir wollen das sehr. Eine klare Mitte in unserer Gemeinde, eine Fokussierung auf Jesus und von dort aus wirklich Kräfte nach außen bündeln. Leben voll Liebe, das ist ein Motto, was wir in diesem Zusammenhang aufgegriffen haben. Und dieses Motto ist noch lange nicht erschöpft. Wir möchten, dass Menschen erfahren und erleben, sie sind willkommen bei uns auf ihrer geistlichen Reise, auch wenn die ganz am Anfang steht und wenn da vieles noch überhaupt nicht klar ist. Wir werden in dieser Woche eine Leitungskreisklausur haben, da werden wir darüber nachdenken. Und ich bitte euch dafür zu beten für diese Klausur. Da geht es darum, dass in Kürze hier Audi geht und Aldi kommt. Da könnte man sagen, was soll's, das ist eine Umnutzung des Grundstücks, aber es ist viel mehr. Aldi wird viele, viele Menschen hier anziehen und viele neue Menschen kommen in unseren Stadtbezirk in Stadt Ost. Und diese Menschen werden auch uns als Gemeinde wahrnehmen. Sie werden in unsere Nähe und damit auch in die Nähe von Jesus kommen. Und viele von uns sind damit beschäftigt, nehmen das wahr oder auch aktiv dabei, dass Flüchtlinge in unserer Nähe sind. Menschen, die aus allen möglichen Teilen der Welt geflohen sind, um hier in Deutschland Zuflucht zu suchen. Ich weiß um die Diskussionen, die es darum gibt. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es jetzt nur darum, nehmen wir mal einfach wahr, hier sind Menschen, die kommen in unsere Nähe. Lassen wir sie zu Jesus kommen? Dienen wir ihnen? Heißen wir sie willkommen? Daran wollen wir als Leitungskreis unserer Gemeinde gemeinsam mit euch arbeiten. Da wollen wir uns auf einen Weg begeben. Dafür brauchen wir Weisung von Gott, wie wir das leben können. Und ich bitte euch, betet für diese Leitungskreisklausur, dass Gott uns da Weisheit und gute Ideen schenkt, wie wir das miteinander anpacken können, wie wir da auf einem guten Weg sind und bleiben. Amen.
Bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, singen wir noch einmal: Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Bevor Rolf gleich die Einsetzungsworte sprechen wird, ein paar einleitende Worte. Ihr seht vier Tische hier im Gemeindesaal, zwei hier vorne und jeweils an der Seite dort. Es werden gleich Helfer dort stehen, die dann Brot und den Traubensaft austeilen. Kommt bitte in kleineren Gruppen, so 10, 12 Leute zum Tisch, damit das auch wirklich eine schöne Gemeinschaft wird. Rolf, dann darf ich dich bitten.
Wir lesen in der Bibel, dass Jesus selber uns zum Abendmahl einlädt. Das Abendmahl, wenn wir jetzt gleich von dem Brot essen, aus dem Becher trinken, das ist eine Gemeinschaft, ein Ort, wo wir Jesus begegnen, weil er das so festgesetzt hat. Und wenn wir das Brot essen, dann nehmen wir Christus in uns ganz neu auf. Nicht, weil das irgendwie magisches Brot ist, sondern weil Jesus das gesagt hat. Der Bund mit mir, hat Jesus gesagt, wird bekräftigt durch dieses Abendmahl, wird sichtbar gemacht, dargestellt, erfahrbar. Und so ist es auch mit dem Becher, von dem wir trinken. Und wenn du das möchtest, wenn du dich so auf Jesus einlassen möchtest, wenn du so mit ihm verbunden leben willst, dass er dein Herr und dein Retter ist in deinem ganzen Leben, dann lade ich dich herzlich ein, komm jetzt nach vorne, iss und trink und erlebe, wie freundlich Jesus Christus zu dir ist. Und wenn du aber sagst, ich weiß das noch nicht, ob ich mich so auf Jesus einlassen möchte, ob das der richtige Weg für mich ist, dann mache ich dir Mut, bleib sitzen und kläre das noch, wie du dich zu Jesus positionieren willst. Dann brauchst du jetzt nicht am Abendmahl teilzunehmen, ist das noch nicht der richtige Schritt für dich. Wir werden das Abendmahl gleich so feiern, das möchte ich noch vorneweg sagen, dass wir an den Tischen im Kreis, Halbkreis aufgestellt, den Becher durch die Reihen geben. Manche wollen lieber aus dem kleinen Kelch trinken, das ist gut so. Wir machen das dann so bitte, dass jeder zunächst einmal den großen Kelch, auch wenn du nicht daraus trinken willst, in Empfang nimmst und ihn dann weitergibst mit einem Wort des Zuspruchs, zum Beispiel Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, und dass du anschließend dann dir den kleinen Einzelkelch nimmst. So kriegt jeder wirklich auch den Kelch weitergereicht und bekommt ein Wort des persönlichen Zuspruchs. Ich lese uns jetzt die Einsetzungsworte, so wie wir sie im ersten Korintherbrief finden. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot. Er sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich möchte mit uns jetzt gemeinsam mit uns beten und danken für die Gaben des Abendmahls. Herr Jesus Christus, danke, dass du das Abendmahl eingesetzt hast für uns und dass wir das heute miteinander feiern. Jesus, wir brauchen etwas, was wir sehen, fühlen und schmecken können und auch riechen können. Und dazu hast du uns das Abendmahl gegeben, dass wir so auch mit allen Sinnen erfassen, dass du dich für uns hingegeben hast. dass du uns liebst mehr, als wir uns vorstellen können. Und dass du uns ein neues Leben schenkst, Jesus, weil du dich mit uns verbindest. Danke, dass wir das jetzt im Abendmahl ganz neu erfassen und erfahren dürfen. Amen. Kommt im Glauben. Esst das Brot. Trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. So bitte ich jetzt, kommt zu den vier Tischen. Wir wollen das Abendmahl feiern.
So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home, you're not too. Thank you.
Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Ich habe beim Aussuchen der Lieder zwei Lieder dabei gefunden, wo ich nicht sicher bin, wie gut die Gemeinde sie kennt. Ich habe mich trotzdem entschieden, diese Lieder zu nehmen, weil sie mich textlich angesprochen haben. Und ja, wenn ihr sie nicht kennt, versucht es mitzusingen oder lasst einfach den Text auf euch wirken, denn ich denke schon, dass er einiges uns zu sagen hat. Ich möchte als einleitende Worte in der Anbetungszeit zwei Verse aus dem Galater 6 Brief lesen. Galater 6, Verse 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ich lade euch in die Anbetungszeit ein.
Was gut ist, hast du uns gezeigt. Herr, was du willst, hast du uns gelehrt. Unser Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen.
ist eine Zeit eines gemeinsamen Gebets und die werde ich dann mit Vater Unser abschließen. Herr, hilf du uns, diese beiden Blickrichtungen zu behalten, in unserem Leben, in unserem Alltag. Sich oder uns auf dich als Mitte zu fokussieren, Herr. Dich anzusehen und durch dich den Blick, Herr, für unsere Grenzen, für unsere Ränder zu haben, wo du was von uns erwartest, Herr, wo du uns Menschen in den Weg stellst, die wir einladen sollen, die wir willkommen heißen sollen, Herr, im Glauben und auch in praktischen Dingen.
Stehen. Amen.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir sind zur Einheit berufen, Einheit in dem Herrn. Liebe ist unser Zeichen, Liebe gibt er gern. Wir sind lebendige Steine, der Tempel Gottes liegt. Wenn niemand und nichts überwindet, weil sein Geist in uns lebt. Wir sind das Haus des Herrn.
Im Anschluss an diesen Gottesdienst werden wir, das ist ein neuer Prozess sozusagen, den Gottesdienst auswerten als Beteiligte, Moderation, Technik, Pastor, Prediger. Und von daher bin ich dann im Anschluss auch nicht sofort ansprechbar. Ich werde, nachdem wir mit der Auswertung fertig sind, in den Glasraum gehen. Und wer möchte, wer über die Predigt doch sprechen möchte, Fragen, Rückmeldungen hat, da ist dann in dem Glasraum hier im Foyer Gelegenheit dazu. Jetzt möchte ich uns den Segen Gottes zusprechen und bitte dazu aufzustehen. Der Herr Jesus Christus segne dich. Er gebe dir seinen Frieden, der höher ist als alle Angst, Unsicherheit, als alle Zweifel, als alle Fragen. Der Herr Jesus geht mit dir. Er ist in diese Welt gekommen, um zu dir zu kommen und bei dir zu sein. Fürchte dich nicht. Amen.